Die Verhandlungshelden sind online und es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. 14 Tage schon wieder rum. Thomas, wir hatten so geile Themen in letzter Zeit, aber ich glaube, jetzt kommt eines der wichtigsten Themen, die es gibt. Bevor ich es verrate, sage ich erstmal wunderschönen guten Morgen nach München. Wunderbaren guten Morgen, Thomas.
Ja, schönen guten Morgen, Martin. Hallo, wie geht's dir?
Du, bei mir ist alles gut und wir ziehen ja unsere Termine hier konsequent durch. Deswegen kann man das wunderbar planen. Und das ist auch das Thema, eine wunderbare Überleitung. Alleine schon wegen der Überleitung müsste man diesen Podcast hier abonnieren. Ja.
Wie
So,
lange hast
aber
du dran gefeilt?
seit Wochen kann ich nicht schlafen, um das hinzukriegen. Genau, ne? Ja, aber das Thema Konsequenz, konsequent agieren, um mehr Erfolg zu haben, da wollen wir uns heute mal drum kümmern. Und die Frage ist nur, gab es denn einen Deal des Monats, wo du sagst, die haben das Ding echt konsequent durchgezogen? Hast du einen? Ich habe sonst auch noch eine Idee mitgebracht.
Selbstverständlich habe ich einen Deal des
Natürlich.
Monats für April, Martin. Auf mich ist Verlass. Ja, das ist auch ein Zeichen der Konsequenz. Üblicherweise habe ich ja gerne einen Deal des Monats aus der Sportwelt dabei oder eine große Transaktion oder irgendwas Sensationelles, große Überschrift aus dem Wirtschaftsteil. Diesmal ist es eher eine kleine Geschichte, eine Alltagsgeschichte, nichts Großes, aber mit jeder Menge Symbolkraft. Und wenn man vielleicht eine Sekunde drüber nachdenkt, dann kann es sein, dass dieser Deal die berühmte Harvard-Orange verdrängt.
Oh, jetzt, ich bin gespannt.
Ja, oh, ja, der Spannungsbogen wurde gespannt. Und der Spannungsbogen wurde gespannt, sehr schön. Aber wir erinnern uns, zwei Schwestern streiten sich um eine Orange. Na, wer kriegt das gute Stück? Und irgendwie kommen die gar nicht zueinander, weil es gibt nur eine, ja, bis sie mal anfangen, drüber sich auszutauschen, was jeder damit vorhat. Also die Interessen hinter der Position, ja, und dann stellen die beiden fest, die eine braucht die Schale zum Kuchenbacken und die andere hätte gern den Saft. Und dann sind alle happy. Weil dann langt diese Orange. Ja? Und die brauchen keine zweite. Und ja, so ähnlich ist es bei meinem Deal. Zu Hause, wir haben neue Bodentanks gebraucht. Also zu Hause bei uns in Brandenburg, Elternhaus. Und Bodentanks, das sind so schwarze, sperrige Dinger aus Plastik, die halt in die Erde kommen. Die müssen vergraben werden. Also muss vorher ein Loch ausgehoben werden. Es waren Handwerker da. Die haben das gemacht, ging rucki-zucki, früh angerückt, Nachmittag fertig. So, und die Dinger waren verbuddelt. Dann kam meine Mutter raus, hat sich das angeschaut und abgenommen, war ganz zufrieden. Nur stellte sie halt fest, da liegt der Aushub noch auf dem Rasen. So, und sie meinte hier zu den Handwerkern, also hier, bitte fahrt das mal weg. Und die, nö, das ist nicht im Preisangebot drin. Klassische Konfliktsituation bzw. unterschiedliche Positionen. So. In Wahrheit, ja, es war nicht drin, aber das war vorgeschoben. Die wollten einfach Feierabend haben. Ja, also die wollten abzischen, hatten anderes vor und dementsprechend keine Zeit mehr. Ansonsten wäre das kein Problem gewesen, das Ding aufzuladen, mit dem Bagger wegzufahren und dann Rechnung zu stellen. So. Naja, aber da haben die sich sperrig gezeigt und meine Mutter wusste irgendwie aus vorhergehenden Erzählungen, dass unser Nachbar einen Garten neu anlegen will. So, in dem Moment hat sie geschaltet und sie hat ihn angerufen, hat ihn auch sofort erreicht und der meinte, ja, ich brauche Erde, das wäre sogar ganz gut. So, und dann hatten wir eine Win-Win-Win-Situation. Der Nachbar konnte kostenlos Erde bekommen, die hat er sich abgeholt, ja. Die Handwerker konnten nach Hause fahren und Feierabend machen und meine Mutter war die Erde los. Und das fand ich fantastisch.
Ja, cool, siehste. Also das ist ja, dagegen ist die Orange ja nichts.
Eben,
Ja,
eben.
also,
Win, win, win.
Ja, so ist es. Und ja? Die Tierwelt hat auch noch was davon. Doppelwinn, also es ist ja unglaublich. Ja.
Ja? Ja?
Dann stinke ich ja mit meinem Beispiel total ab. Ja?
Wahrscheinlich.
Nur tut mir leid. Na, dann, ich würde sagen, das war's für heute. Lassen wir es bei 5 Minuten sein. Besser wird's nicht. Ja? Nein, lass uns mal reingehen. Tatsächlich bin ich dabei. Der Deal ist noch nicht abgeschlossen. Jedoch finde ich, ist das ein tolles Beispiel für Verhandlungen, sowohl öffentlich als auch nicht öffentlich. Mir geht's darum, Commerzbank und die UniCredit. Ja, was da gerade abgeht, wie das läuft und so weiter. Die Commerzbank hat mehrfach gesagt, und der Betriebsrat ist mal wieder zu hören, und die Vorstandsvorsitzende und so weiter, immer wieder, nee, wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht. Der Staat sagt, wir wollen nicht. Und UniCredit zieht es einfach durch. Jetzt der letzte Schritt, den ich mitbekommen habe, ich glaube, fast vorige Woche oder diese Woche, dieses Thema Kapitalerhöhung. Ja, einfach mal eine Kapitalerhöhung gemacht, um eine Möglichkeit zu machen. Ein unterirdisches Angebot gelegt, nämlich ein Angebot unterm aktuellen Börsenpreis, ja, Aktienpreis. Ich glaube, die haben 30 Euro geboten und bei 35 Euro ist er. Also das finde ich gerade als der vielleicht noch nicht gemachte Deal des Monats, aber hier, glaube ich, werden wir noch viel beobachten. Wenn wir viel sehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 29% haben sie schon. Also das finde ich super spannend und das leitet auch tatsächlich in unser Thema über, wie kannst du konsequent dranbleiben, wie kannst du konsequent agieren, immer weitermachen, egal was für Stricke im Weg liegen, was für Steine im Weg liegen. Und das finde ich echt spannend, was da abgeht. Deswegen mal gucken, ob das der Deal des Monats wird oder ob wir irgendwann der gescheiterte Deal des Monats wird. Bin ich sehr gespannt und ja, aber wie gesagt, gegen dein Beispiel ist das nichts und ich entschuldige mich jetzt schon, falls ich jemanden damit gelangweilt habe. Ja.
Sehr gut, Martin. Ja. Ja. Die Hörer nehmen es dankend an.
Ja, alles klar. So. Ja, Konsequenz, Thomas. Wie konsequent sind wir? Wie konsequent verhandeln wir in unserem europäischen Kontext im Gegensatz vielleicht zum Amerikaner, zum Asiaten und so weiter? Ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, wir haben wieder eine Timeline. Wir sind vorbereitet. Also ich gehe davon aus, wir sind vorbereitet. Und womit wollen wir anfangen?
Also vielleicht mal mit einer Beobachtung, Martin. Also wahrscheinlich geht es dir ja genauso. Du bist ja als Coach unterwegs mit vielen unterschiedlichen Personen und die dann auch berichten, die du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle berätst. Bei mir ist es in erster Linie der Anwaltsjob, der mich so an die Seitenlinie bringt in Deals, ja, und oft mache ich die Beobachtung und denke, Leute, da wäre mehr drin gewesen. Mhm. Wenn ihr einfach etwas cooler gewesen wärt, ja, etwas souveräner, etwas konsequenter, dann wären 5, 10, vielleicht auch 20, teilweise 25% mehr drin gewesen. Ob es beim Preis ist, ja, bei der Vergütungsstruktur, bei Zahlungsmodalitäten, bei Haftungsfragen etc. pp. Ja, so, und von daher, wenn man konsequenter agiert, bringt das enorm viel. Das kann wie ein Booster wirken. Ja, und ich sitze dann daneben und denke, oh, nicht schon wieder. So, und gleichzeitig muss ich auch sagen, Martin, ich verstehe das zu einer gewissen Art und Weise. Wir stehen an der Seitenlinie, ja. Wir haben etwas mehr Distanz zu dem Deal, etwas mehr Distanz zu der Sache, ja. Und unsere Mandanten und deine Klienten, die stecken halt mit Haut und Haaren in dem Deal drin. Also die sind auch ein Stück weit emotional verhaftet. Und wenn du emotional verhaftet bist, dann reagierst du vielleicht nicht so cool oder so souverän und nicht so konsequent, weil du vielleicht auch immer die Sorge hast und manche sogar die Angst. Wenn ich jetzt konsequent bleibe bei meiner Position, dann war's das. Also von daher, dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Gleichzeitig zeigt auch immer wieder die Erfahrung, so schnell sind Deals nicht kaputt. Ja? Also von daher, es ist nicht heute grün und morgen sofort rot und Feierabend, sondern wenn es kritisch wird und jeder gute Deal braucht kritische Momente, ja, dann gibt es vorher die gelbe Ampel und vielleicht noch die zweite orangefarbene Ampel, bevor irgendwann vielleicht mal Rot kommt. Ja, so. Und auch beim Profiling erleben wir es, dass immer wieder Klienten zu uns kommen und sagen, ich wäre gern durchsetzungsstärker, ich wäre gern konsequenter, ich würde gern härter agieren. Ist ja irgendwo alles so ein bisschen dasselbe. Vielleicht in etwas unterschiedlichen Nuancen und Ausprägungen, aber im Kern geht es immer wieder darum, bei seiner Position zu bleiben und das auch am Verhandlungstisch zu vermitteln. Und das ist die Ausgangslage. Und deshalb steht dieses Thema heute auf unserer Agenda, weil, wie gesagt, Konsequenz wirkt wie ein Booster und er kann euch auf das nächste Level bringen.
Das finde ich interessant. Jetzt muss ich mal ganz kurz in die künstlerische Szene abgleiten. Und zwar singt Udo Lindenberg in einem seiner Lieder, Konsequenz hat einen Namen und die fängt mit U an. Und der tatsächlich ganz konsequent seinen Plan verfolgt, wie er als Künstler auftreten und so weiter. Es gibt also Hefte aus der, ich weiß nicht, Grundschule, Schule auf jeden Fall, wo er ganz klar schon sich aufgezeichnet hat mit Gürtel, mit seinem Hut, wie er als Künstler, als Marke auftreten wird. Und der ist jetzt 80 geworden und hat das konsequent durchgezogen. Und da sind wir, vielleicht nehme ich schon wieder was vorweg, aber hier ganz wichtig, hast du überhaupt einen Plan, den du konsequent verfolgen kannst? Und ich komme kurz auf den Punkt zurück, den du gerade genannt hast, von wegen, wenn du selbst beteiligt bist, dann kann es sein, dass dich die Angst dahin führt, zu sagen, ich bin mal lieber vorsichtig. Denn hier schon der Gedanke, schickst du vielleicht jemand, der für dich verhandelt? Ne? Thomas, du bist ganz viel beim Thema Unternehmensverkäufe beteiligt und so weiter. Und auch zu dir kommen ja Mandanten, die sagen, kümmert euch drum, hier sind die Leitplanken. Ihr verhandelt für mich, holt das beste Ergebnis raus. Denn wenn die Menschen emotional drin sind, kann es sein, dass sie schwächere Ergebnisse rausholen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute mitgeben können.
Ja, und vielleicht auch schon sozusagen aus der Hinleitung zum Thema kann man vielleicht auch den ersten Tipp schon ableiten und zum Besten geben, nämlich das Gegenteil von Sorge, Angst, ja, was halt uns bremsen kann beim konsequenter Agieren. Also das Gegenteil davon ist Mut. Agiert mit Mut, agiert mit Energie, ja, geht mutig rein, bleibt mutig und vertritt mutig eure Position. Das heißt, Mut ist nicht Überheblichkeit, Mut ist nicht Sturheit, ja, sondern wirklich sich dafür einsetzen und nicht gleich beim ersten Gegenwind einzuknicken und zu sagen, okay, na dann müssen wir gleich mal sofort über einen Kompromiss nachdenken.
Genau.
Falscher Weg.
Genau so ist es. Nur mal, wo nimmst du den Mut her? Du hast was zu verlieren.
Nein. Nein, Martin. Ich glaube, manche denken so, ja, ich habe, wenn der Deal nicht zustande kommt, was zu verlieren. Aber ich gehe ja da rein in die Verhandlung, um regelmäßig was zu gewinnen.
Okay. Ja? Aber das ist vielleicht der Punkt, wo du sagst, da holst du den Mut her. Weil das habe ich ganz bewusst gesagt, ich habe was zu verlieren. Guck mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nehmen wir einfach so einfache Situationen wie, warum legen die Deutschen nicht in Aktien an oder nicht so gerne? Ich glaube, wir sind bei einer 20-25%-Quote. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen, mache ich nicht, weil da könnte man ja was verlieren. Dass ich glaube, 100% nach 15 Jahren gewonnen haben. Mehr haben, ja, das geht nicht in den Kopf rein, aber ich sehe einfach, aus meinen 1000 sind jetzt 950 geworden, ich habe was verloren und ich denke nicht daran, aus den 1000 können in 10 Jahren, weiß ich nicht, 1500 geworden sein und auf dem Girokonto bleiben es die 1000 Euro. Deswegen glaube ich, deswegen sage ich auch, der Raum, der Kulturraum, in dem wir sind, dass wir hier in Deutschland tatsächlich dieses von wegen, ich habe Angst zu verlieren, kann ich mir vorstellen, dass das gegen den Mut spricht, gegen das mutige Handeln.
Okay, ich glaube, Martin, dann wäre ein guter Tipp, bevor man dann in diese Verhandlung geht und vielleicht auch von seinem Naturell her eher die Risiken vorkramt als die Chancen, dann sich mal bewusst die Frage zu stellen, welche Chancen habe ich bei diesem Deal? Wo liegen die Vorteile und warum mache ich das? Weil wenn ich nur Angst hätte, dann würde ich ja wahrscheinlich auch nicht diese Verhandlungen anstreben. Weil irgendwas bringt mich ja dazu.
Mhm. Wir sind wieder beim Warum und irgendwie kommen wir immer wieder auf unsere, eine der ersten Folgen, auf das Thema Vorbereitung, ne? Dass wir sagen, warum mache ich das ja eigentlich? Was will ich erreichen? Was sind die Risiken? Was sind die Chancen? Ich glaube, wenn ich das abgewogen habe, dann kann ich ganz viel erreichen, ne? Das ist also ganz, ganz wichtig. Nehmen wir schon mal eins, dieses, was ist mein Warum? Was will ich erreichen? Und ich glaube, wenn du das hast, kannst du auch mutig agieren und auch die Frage stellen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir wirklich in der Verhandlung scheitern? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und hier kommt oftmals, ja, das ist aushaltbar. Ja, das ist es halt so. Ja, und das ist etwas, was viele Menschen sich erstmal klar machen müssen.
Ja, aber letztendlich ist das ganze Leben Chance und Risiko. Also von daher hebt sich die Verhandlungssituation davon nicht ab. Ja, und ja, wenn man mit Angst agiert, dann vielleicht nimmt euch die Zeit im Rahmen der Vorbereitung und überlegt, welche Chancen habe ich mit diesem Deal. Ganz bewusst sich die Chancen zu vergewissern und die vielleicht auch aufzuschreiben. Und wenn wir bei Chancen sind, Martin, dann ist, glaube ich, der nächste Schritt nicht weit zu sagen, ich setze mir Ziele.
Warte mal ganz kurz, weil ich muss auf eins eingehen. Allein schon dieses, das ganze Leben ist Chance und Risiko, ja. Diese Tiefgründigkeit dieses Podcasts macht mich einfach so oft fertig. Ja? Das ist unglaublich. Ja,
Martin, da sprechen 48 Jahre pure Lebenserfahrung.
Ja, so ist es. So hat sich es gar nicht aus, aber ich habe verstanden.
Nein, ich habe mich gut gehalten.
Genau, das ist wichtig. Und jetzt kommen wir aber genau zu dem Punkt. Ich möchte ganz kurz abweichen vom Thema, weil Menschen fragen ja, und wo kann ich das denn üben? Das ganze Leben ist Chance und Risiko, das ganze Leben ist eine Verhandlungsbühne. Egal, ob du an der Tankstelle bist, egal, ob du im Restaurant bist, egal, ob du irgendwo Klamotten, einfach mal probieren. Da kannst du einmal mutig sein und einfach sagen, oh, ob ich die Verkäuferin, den Verkäufer anspreche, ob ich hier 3% Rabatt kriege oder was auch immer. Was soll passieren? Aber da kannst du schon mal mit kleinen Schritten deinen Mut ausbauen und das ist ganz wichtig. Und glücklicherweise ist das ein Ziel, was du hast, denn bei Ziele habe ich dich unterbrochen. Los geht's.
Ja, ja, ich nehme dir das auch nicht übel, Martin. Wir kennen das ja.
Alles klar. Also
Ziele. Konsequent sein, konsequent agieren, hat viel damit dann auch zu tun, welche Ziele ich konkret habe. Ja, also und von daher, wichtiger Bestandteil der Vorbereitung ist, macht euch Gedanken zu euren Zielen. Ja, und da nicht nur sozusagen ein Ziel, sondern das Maximalziel, was ich erreichen will, und das Minimalziel. Und nachdem unser Gehirn auch vergesslich ist, wäre es gut, wenn ihr euch die Maximal- und Minimalziele aufschreibt. Weil Verhandlungen sind üblicherweise Prozesse, die eine gewisse Zeit dauern. Und dann ist es gut, sich das zu notieren. Und wenn es dann hart auf hart kommt, mal wieder diesen Zettel hervorzukramen. Ja? Weil wenn wir so agieren aus unserer Erfahrung heraus, wenn wir das wissen, dass wir beim ersten Gegenwind gleich einknicken und versuchen, den Weg des Kompromisses auszuloten und zu gehen, dann kann so ein Zettel helfen, indem ich schaue, okay, als Erinnerung, das sind meine Ziele und bewege ich mich in diesem Korridor oder bewege ich mich da jetzt konsequent raus? Mhm. Ja? Mhm. Also von daher, Ziele fixieren, Ziele aufschreiben als Referenzpunkte und zum späteren Abgleich auch und als Motivation. Ganz, ganz wichtig.
Ja, super interessant, denn ich glaube, das ist für viele etwas, auch das hat man in unserer Folge Vorbereitung drin, denn für viele ist das Ziele setzen erstmal etwas, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich erlebe ganz oft, dass wir, auch wieder, ich nehme wieder den deutschsprachigen Bereich, wir sind fachlich super vorbereitet, also unfassbar, was wir für Expertinnen und Experten da draußen haben, die sich auf ihre Verhandlungen vorbereiten. Aber dann fehlt es oft zu sagen, hey, wie will ich eigentlich an mein Ziel kommen? Was genau ist mein Ziel? Alleine schon die Formulierung des genauen Ziels. Ne? Ziele werden messbar in Zeit, Raum und Form. Ja? Zeit, Ort und Form. Und das ist so wichtig. Wann, was, wie viel und so weiter. Also das ganz klar zu machen, das fällt manchen sehr, sehr schwer. Und deswegen ist das ein wichtiger Hinweis, den man hier haben sollte. Denn keiner steigt von uns ins Auto und sagt, ich fahre mal. sondern wir fahren irgendwo hin. Wir fahren zu jemandem und das sind klare Ziele, die wir haben müssen.
Außer wenn man früher mit 18 Jahren und seinem Führerschein in der Tasche Zeit totschlagen wollte.
Eine OKF, eine Ortskontrollfahrt. Die OKF, ja, macht man heute selten. Ne? Ja, die Menschen haben halt keine Langeweile mehr, das machen sie online. Ne?
Sehr gut.
Ja.
Also Maximal- und Minimalziele. Und wenn man das gemacht hat, dann überlegt man vielleicht auch noch, wenn der Deal wirklich nicht klappt, welche Alternative habe ich dann? Also stehe ich wirklich tatsächlich nur auf diesem Weg und habe ich nur diese eine Chance und danach geht gar nichts? Oder habe ich noch eine Alternative? Mhm. Und wenn ich diese Alternative habe und kenne, dann kann ich auch besser meine anderen Ziele einschätzen. Dann kann ich auch besser Spielräume identifizieren und Verhandlungsspielräume. Also von daher, das sind zwei ganz, ganz wichtige Vorübungen, bevor man in die eigentliche Verhandlung geht.
Ja, ich möchte mal auf einen Punkt, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum Menschen nicht konsequent bleiben, ist der Punkt dieser zu große Respekt oder möglicherweise Angst vor der Person, die gegenüber sitzt. Ja. Ich denke an das Thema Gehaltsgespräch, ich denke an das Thema Verhandlungen, Verlängerung des Vertrages, Auftraggeber und so weiter. Und da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Menschen das Ziel vor Augen haben, sogar ihr Warum haben, aber dann denken, ey, ich kann ja bei dem nicht, oh, nicht, dass der die sauer auf mich ist und so weiter. Kann ich mir vorstellen, dass es hier eine ganz wichtige Baustelle ist, zu wissen, wer ist mein Gegenüber, wie gehe ich mit der Person um? Und ich weiß nicht, ob du das auch noch drauf hast, aber diese Angst vor dem Verhandlungspartner, vor der Verhandlungspartnerin und den Konsequenzen, die mir drohen, wenn ich zu hartnäckig bin oder was auch immer, hier kann ich mir vorstellen, dass auch das ein Grund ist, warum Menschen nicht durchziehen und konsequent agieren.
Klar, definitiv ein Grund, ja. Aber ich glaube, das ist dann oftmals so ein Gesamtpaket. Wenn ich Angst oder übermäßig großen Respekt vor meinem Verhandlungspartner habe, dann ist es auch häufig so, dass man sich dann auch weniger Gedanken um die eigenen Ziele gemacht hat, dass man sich weniger Gedanken gemacht hat um die Alternativen, die ich vielleicht noch habe, sondern dass man dann irgendwie in diese Verhandlungssituation reinstolpert, recht unvorbereitet ist und vielleicht nach dem Motto agiert, Augen zu und durch, ich will es einfach loswerden, probiert haben und naja, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So nach dem Motto. Ich glaube aber, Martin, wenn du deine Ziele identifizierst, wenn du sie fixierst, wenn du deine Alternative kennst, dann gehst du auch mit weniger Angst rein, weil das wirkt ja stabilisierend auf dich.
Mhm. Ja? Ja. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Und zwar habe ich einen lieben Trainerkollegen, der ist schon eine Weile dabei. Der hat ein großes Problem. Der hat einen Auftraggeber, bei dem hat er ungefähr, er hat mir mal gesagt, so 75, also drei Viertel seines Auftragsvolumens hat er von dem. Ja. Und bei ihm hat er einen Tagessatz, der circa 20-30% unter dem ist, was er bei anderen bekommt. Jetzt will er mit dem in die Verhandlung gehen und sagt, ja, du, aber das ist ein ganz harter Hund. Ich zitiere hier, ein ganz harter Hund. Ich habe Angst, wenn ich das mache, dass du sagst, naja, dann beenden wir die Zusammenarbeit, dann guckst du einfach, wie du das anders aufholst. Und jetzt überleg mal, es ist ja eine Abhängigkeit, 75% zu vereinen zu haben. Also ich achte immer drauf, dass keiner meiner Auftraggeber mehr als 30% hat, wenn wirklich einer ab runterfällt, dass ich dann weiß, okay, ich habe Alternativen. Aber hier behaupte ich, die Angst vor der Konsequenz, vielleicht sogar vor der Person, ist dir so groß, dass er halt sagt, ich weiß nicht, wie ich in die Verhandlung gehe. Und das ist etwas, was ihn bremst. Ja, das finde ich hier. Und der hört sich für mich nicht konsequent an.
Ja, meine erste Frage wäre an ihn dann, warum kommt dein Auftraggeber zu dir? Weil der scheint ja da viel Beratungsgeschäft viele Anfragen zu platzieren. Ansonsten käme der ja nicht auf 75% Abhängigkeit aus der anderen Perspektive. Also da muss es ja gute Gründe dafür geben, warum diese Geschäftsbeziehung so ist, wie sie ist.
Den Bedarf gibt es, genau.
So, und das heißt ja für seinen Verhandlungspartner auch, der könnte ja da auch was verlieren. So, aber er hat ja auch ein Interesse daran, dass das weitergeht.
Er und müsste halt so und so viel Trainings wieder neu besetzen, hätte Organisation und so weiter. Genau. Und das ist das Spannende. Diese ganzen logischen Argumente kannst du wunderbar bringen. Und doch sagt er, ja, aber wenn er es nicht will, weil er sagt, ich habe ja noch 10 andere Trainer, das kann ich verteilen. Damit rennt der gerade rum. Aber wunderbar, dass du genauso mit den Argumenten sofort kommst, weil ich die auch hatte. Ich sage, ja, nur der müsste alles neu besetzen, der muss den neuen Trainer reinarbeiten und so weiter. Ne?
Ja. Ja. Mhm. So, und vielleicht ist ja auch die Lösung, am Preis schraubt man halt nicht, ja, aber vielleicht ist die Vorbereitung durch das Massengeschäft geringer, vielleicht hat er wo an anderen Stellen Vorteile, indem er nicht mehr so viel Zeit investieren muss. Guck dir unsere Gesundheitsreform an, die gerade diskutiert wird. Mhm. Man versucht, die Beiträge zu stabilisieren, die man zur gesetzlichen Krankenkasse zahlt, ja, um Erhöhung zu vermeiden. Okay, so. Was macht man aber? Man schraubt am Leistungsumfang. Also das heißt, du kriegst für dasselbe Geld, was du an Beiträgen bezahlen musst, weniger Leistung. Letztendlich ist das auch eine Erhöhung.
Absolut.
Weil wenn du diese Leistung brauchst, die nicht mehr im Paket drin sind, dann musst du die selber zahlen. Ja, und so ähnlich könnt das ja vielleicht auch machen, wenn es am Stundensatz nicht mehr geht. Ich bezweifle aber, irgendwas geht immer.
Mhm. Ja, wunderbar. Du, aber lass uns mal bleiben jetzt bei der Konsequenz. Wir müssen zurückkommen. Wir haben uns das ein oder andere Beispiel gebracht, aber du hast schon gebracht, wir haben Ziel, wir haben Warum, ne, und so weiter. Wir haben Optionen, wir haben gesagt, Worst Case, was kann passieren. Jetzt ist es aber so, im Gespräch selbst, wenn ich im Gespräch drin bin, wie formulierst du denn deine Konsequenz? Wie formulierst du deine Hartnäckigkeit von wegen, ich ziehe mein Ding durch, ich gehe zielorientiert wirklich in Richtung meines Erfolgs? Hast du Formulierungen, wie du das machst oder woran du dich hältst?
Also ich glaube, dass da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und das hängt auch von der jeweiligen Situation ab. Ja? Mhm. Also wir denken einfach mal 2 Folgen zurück an Omid. Ja? Mhm. Da, Autoverkäufer, ja, er fragt nach seinen Preisvorstellungen, also vom Gegenüber. Er nimmt das auf, hört sich das an, sagt so, so oder ja, und geht erstmal weiter. Geht inhaltlich gar nicht drauf ein. Ja, oder spielt einfach, das ist aber ein bisschen frech, irgendwie so. Und geht dann erstmal wieder woanders hin. Ja, also das ist eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich die Position des anderen höre, dass ich dann das zwar wahrnehme, vielleicht auch eine erste schnelle, zurückhaltende oder Reaktion habe, Mimik, Gestik, kurz 1-2 Sätze, Wörter, Silben, aber dann erstmal in meinem Text weitermache. Mhm. Eine Möglichkeit. Mhm. Zweite Möglichkeit ist, ich wiederhole einfach meine Position.
Wunderbar, das hatte ich mich auch
ich
gerade
gedacht. Ich wiederhole das einfach und sage, das ist meine Vorstellung, dafür bin ich angetreten, ja, und lass mich nicht von der Reaktion des anderen, von seiner anderen Position abbringen und sofort in diese Kompromissschiene fahren, ja, sodass ich schon in dem Moment eigentlich 10-20% verloren habe.
Und hier müssen wir nur aufpassen, dass wir das sauber formulieren. Tatsächlich gibt es hier eine wunderbare Formulierungsmöglichkeit. Denn erstmal ist, wie ich immer wichtig, du machst nicht dieses, ich gehe aufeinander zu und bekämpfe den anderen, sondern tatsächlich sagst du, ich verstehe dich. Also hier tatsächlich, okay, ja, ich verstehe, dass sie hier eine andere Position haben. Oh, ich verstehe, dass du hier diesen Preis vor Augen hast. Und jetzt kommt genau das, was du sagst, diese Hartnäckigkeit, dieses Wiederholen, dass du sagst, wissen Sie, und trotzdem sehe ich meinen Preis. Und jetzt ist wichtig, dahinter noch eine Begründung. Und ich sehe ihn, weil. Dieses Weil ist so enorm wichtig, dass die andere Person merkt, was ist. Jetzt kann es nämlich sein, dass die Person auf deine Argumentation eingeht. Und jetzt kannst du wieder gucken, wie du da reingehst. Was ich auch total liebe, ist das gerade Weil. Weißt du, da kommt jemand und sagt, ja, das Auto ist viel zu teuer, weil. Ja. Und jetzt kannst du sagen, wissen Sie, gerade weil es doch Und jetzt kannst du wieder ansetzen, ja. Und du kannst immer bei dem gerade, weil immer das von der anderen Person nehmen. Das sind so zwei, drei Formulierungsmöglichkeiten, die ich persönlich sehr mag. Aber hier, glaube ich, ist eine Zauberformel. Und das hast du wunderbar gesagt. Wiederholung. Und ich nehme nur eins davor. Immer Verständnis fürs Gegenüber zeigen, dass du sagst, hey, ja, du bist gut, wie du bist. Und doch möchte ich. Ja, das ist für mich immer ganz wichtig, dass wir sagen, wir sind auf Augenhöhe. Wir wollen hartnäckig sein. Aber du als Person bist absolut in Ordnung, sind wir irgendwo wieder bei Harvard.
Genau. Ich glaube, in der Einleitung ist es schon angesprochen worden von uns, Martin. In dem ganzen Kontext spielt es auch eine Rolle, wie du auftrittst. Über die gesamte Dauer der Verhandlung. Schon im Vorfeld, dann mitten in den Verhandlungsgesprächen, im Abgang, bei der nächsten Runde. Weil konsequent agieren hat ja was auch immer mit dem Bild zu tun, wie der andere mich sieht und wahrnimmt. So, und wenn ich da so ein bisschen flapsig daherkomme oder so ein bisschen zurückhaltend, ruhig, ängstlich, wirkt das nicht sehr besonders souverän, wirkt das unsicher, ja, und ich glaube, das kann man positiv wandeln, zumindest ein Stück weit und immer wieder üben, indem man versucht, sich aktiver in die Verhandlung einzubringen, aktiver zu wirken. Das geht ja schon los, wenn ich sage, hier, lass uns bitte nächste Woche Dienstag 18 Uhr treffen und verhandeln. Ja? Also ich mache konkrete Vorschläge, ich versuche den Prozess zu steuern, ich versuche die Schienen zu legen, auf der wir dann drüber fahren, ja, um zu unserem Verhandlungsergebnis zu kommen. Und wenn ich diese aktive Rolle einnehme, bewusst einnehme, wirkt das mutig. Weil ich will agieren, ja. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Thema, wer viel redet, führt die Verhandlung. Totaler Quatsch, ja. Meistens ist es andersrum, wer Fragen stellt und der andere beantwortet und liefert Antworten und redet viel, dann weißt du ganz genau, nee, wer fragt, der führt und der andere läuft irgendwie da hinterher. Ja? Und genauso ist es hier, also wenn du diese aktive Rolle einnimmst, jenseits des Inhalts schon, ja, also sprich bei dem Prozess, wenn du den versuchst zu steuern, wirkt das schon mal agiler, mutiger, aktiver.
Gehe ich absolut mit, denn ganz deutlich, dass diese Konsequenz, das konsequente Handeln beginnt am Anfang und zieht sich bis zum Ende durch, sind wir wieder, es ist unfassbar, wie viel Content hier tatsächlich im Podcast steckt, auch beim Anker-Effekt. Wenn du am Anfang sagst, ich will das und das und das haben und begründest das schon, dann ist erstmal schon ein ganz klares Statement gesetzt. Und wenn du das immer wieder durchziehst und immer wieder betonst, ich will das haben, weil, dann wird der andere merken, wow, da ist aber wirklich jemand gut vorbereitet, sind wir wieder bei Vorbereitung und so weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das haben. Und hier ist auch wichtig, dass man wieder auf seine sogenannte Stimmmuster achtet, mit der Stimme runtergehen bei der Forderung. Und sagt, ich will das haben, weil, ne? Und du gehst hoch, das ist unsicher. Gehst du mit der Stimme runter, wird das als sicher wahrgenommen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die da reinwirken, auf die man einfach achten muss, damit dein Gegenüber merkt, jo, das ist wirklich ernst gemeint, was von da drüben kommt. Und dann, ja, wird man merken, da passiert was. Was ist denn aber, wenn beide konsequent bleiben, wenn beide hartnäckig bleiben? Du merkst, keiner geht auf die andere Person zu. Was machen wir dann? Weiter konsequent bleiben, bis der andere einbricht? Oder was würdest du da sagen?
Na gut, ein bisschen Ping-Pong kann man ja da schon erstmal spielen. Weil dann,
wie viel?
Dann,
wie viel würdest du machen?
Oh, weiß ich nicht. So pauschal kann ich dir das jetzt auch nicht sagen. Das hängt okay. So ein bisschen ab, ob quasi auch die Energie im Raum hochgeht. Ja? Ob du merkst, okay, man fährt sich langsam sauer auf beiden Seiten, ob vielleicht auch schon die Stimmung kippt.
Wunderbar. Ja?
Und also das hängt dann wirklich von der Situation ab und vom Fingerspitzengefühl. Und von daher ist es ja uns so unheimlich wichtig, sich gegenseitig zu beobachten, auf die Stimme zu hören, auf die Äußerungen zu hören, auf Mimik und Gestik zu achten. Also Ich glaube, pauschal kannst du da nicht sagen, aber wenn Profis sitzen, kannst du das schon ein bisschen spielen.
Ja. Ich möchte hier zwei Gedanken reinwerfen. Der erste ist tatsächlich, ich sage immer, zwei Neins musst du in der Verhandlung überstehen. Nochmal, zweimal Nein sagen ist für dein Gegenüber mal super, super einfach und hier musst du zweimal drüber. Bedeutet also, du musst dreimal ansetzen. Und das hast du gerade auch cool gesagt. Du hast gesagt, wenn die Energie sich verändert, ich sage immer, bleib gerne so lange hartnäckig, bis du merkst, oh, jetzt wird's langsam pieksig, jetzt wird's langsam vielleicht sogar persönliche Angriffe. Wenn du das bemerkst, dann gilt es aufzupassen, dann wirklich dann mal sich zurückzunehmen und zu sagen, okay, lassen wir es an der Stelle erstmal so stehen und kommen wir zu Punkt B oder was auch immer du dann machst. Aber genau, dann gilt es aus der Situation, du sagst nicht, ich breche ein, einfach sagen, hier frieren wir die Situation ein und kommen zu einem anderen Punkt und dann gucken wir uns in einer Stunde, am nächsten Tag, beim nächsten Verhandlungstermin die Situation nochmal an und gucken, was dann passiert.
Genau. Konsequent agieren bedeutet auch, und das zieht sich ja wie ein roter Faden hier durch unsere heutige Folge, Martin, Haltung zeigen, Haltung bewahren, seinen Positionen treu bleiben. Ja? Und das heißt dann auch, seine Positionen mit Werf vorzutragen. Also die nicht schon sozusagen zu relativieren am Anfang. Ja, also ich meine, wir vermeiden ja häufig ganz klare Statements und bauen viele relativierende Wörter so ein. Etwas, ein bisschen, hier ein Schnack mehr, da ein bisschen Mühe weniger und so weiter. Ja, ich erinnere mich noch gut, als Jogi Löw Bundestrainer war, Fußballmannschaft, dann irgendwie nach dem Schlusspfiff stand er vor dem Mikro, sollte das Spiel analysieren und wenn es halt mal... Zum Schluss war es ja oft, dass es nicht gut war. Dann war er nicht so ehrlich und offen, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte als Beobachter, sondern dann ging das immer so relativierend. Ja, links außen war heute ein bisschen langsam. Ja, unser Passspiel hätte vielleicht noch ein Ticken schneller sein können. Mhm. So, ja. Wenn du so Positionen vorträgst, weiß der andere, du bist unsicher. Du agierst unsicher, ja, und ich bin dir definitiv überlegen. Sag doch ganz klar in einfachen Sätzen, was du möchtest, was deine Position ist. Und nicht so ein Rumgeeier.
Sind wir wieder bei Vorbereitung? Ich glaube sogar, du sagtest gerade, sag in einfachen Sätzen, du solltest deine Forderung, du solltest deine Forderung möglicherweise sogar in einen Satz unterkriegen, dass du wirklich sagst, ich erwarte, ich möchte, bitte, wie auch immer du das machst, ich habe jetzt zum Beispiel genommen, ich möchte, ich bitte sie darum, was immer deine Forderung ist, in der Formulierung muss man ein bisschen schauen, wen man gegenüber zu sitzen hast. Ich sage mal, in sozialen Berufen ist es eine Verhandlung was anderes, als wenn du im Hardcore-Vertrieb unterwegs bist und deswegen muss man da ein bisschen schauen, wie man formuliert, aber es ist ganz wichtig, kannst du in ein, zwei Sätzen formulieren, was du willst, nicht lange rumquatschen. Am Ende muss dein Gegenüber schnell verstehen können, wo stehen wir gerade, was ist, und dann kann das Ganze wunderbar funktionieren.
Ja, also das hat mehrere Dimensionen. Du sagtest, er muss es verstehen, richtig, ja, damit es schnell ankommt da oben, aber auch in der Form, in der Art und Weise, wie du es vorträgst, ob das prägnant ist, ob das knackig ist oder ob das so bla bla ist, weichgespült. Und wir sind ja heute beim Thema konsequent sein, konsequent agieren. Dann macht das einen riesen Unterschied in der Wahrnehmung. Du kannst mit drei relativierenden Sätzen inhaltlich dasselbe sagen, was du möchtest, aber du kannst auch mit einem knackig formulierten Statement viel mutiger, viel souveräner rüberkommen. Und das macht dann den Unterschied aus. Du hast dasselbe inhaltlich zu verstehen gegeben, aber die Botschaft ist, hey, ich bin hier, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, ich habe eine klare Vorstellung, ich habe ein klares Ziel und dafür trete ich ein.
Ja. Ja, und diese Klarheit ist auch eine ganz wichtige Sache, die wir haben, um konsequent zu sein, muss, und da sind wir wieder, muss dir klar sein, was willst du, warum willst du es, und dann wirst du da einiges erreichen, also absolut nachvollziehbar.
Ja. Vielleicht halten wir mal hier schön fest, ohne Klarheit keine Konsequenz.
Können wir gerne so nehmen. Das ist ja schon wieder ein Statement, und ja cool.
bevor hier Missverständnisse aufkommen. Wir reden hier über die Sache und über die Formulierung. Wir reden hier nicht darüber, dass wir unsere persönliche Ebene belasten, indem wir beleidigend wirken, Beleidigungen, Äußerungen oder auch scharf formulieren. Ja? Sondern wir lassen unsere persönliche Ebene zum Verhandlungspartner außen vor, sondern wir sind hier hart und konsequent in der Sache. Dafür treten wir ein, aber wir sind nett, wir sind empathisch zu unserem Verhandlungspartner. Und wenn wir an der Kaffeemaschine stehen in der Pause, dann stehen wir dort und unterhalten uns über irgendwas anderes, so als wäre quasi nichts gewesen in der Verhandlung.
Rollentausch, ne? Oder Rollenwechsel in dem Moment. Jetzt sind wir, was weiß ich, die Menschen, die sich gegenüberstehen, gleich sind wie die Verhandlungspartner, Verhandlungspartnerin. Absolut, ja. Ja, spannend.
Genau.
Wenn wir über Konsequenz reden, dann ist mir eins immer noch ganz wichtig, dass du auch, das sind wir nochmal nach der Verhandlung nochmal ganz, ganz stark reflektiert, dirst, wo hättest du eventuell noch konsequenter sein können und was hat dich dazu gebracht, nachzugeben? Diese Selbstreflexion wirklich zu haben, hey, warum bin ich da eingeknickt oder wieso bin ich da auf meinen Verhandlungspartner, die Verhandlungspartnerin zugegangen? Das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man beachten muss, um zu merken, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Was ist denn vielleicht so ein innerer Glaubenssatz, den ich habe? Ich nehme noch mal meinen Trainerkollegen, der sagt, naja, 75%, wenn ich die verliere, wer weiß, ob ich dann, ne? Und wenn du merkst, oh, das ist mir jetzt schon das zweite Mal passiert, musst du vielleicht einfach was für dich entscheiden, dass du sagst, hey, 75% ist nicht, nächstes Jahr sage ich dem nur noch, was weiß ich, x Termine zu, den Rest gebe ich für jemand anderen. Wenn ich bei dem nur noch 40% habe, das kriegt man ausgeglichen, jetzt kann ich hart verhandeln, hartnäckig verhandeln, konsequent verhandeln. Ich glaube, da muss man dann auch überlegen, was gibt's für äußere Faktoren, die mich dazu gebracht haben, hier wirklich plötzlich einzuknicken und nachzugeben.
Richtig, Martin, diese Selbstreflexion nach den Verhandlungen ist gut. Ja, die Selbstreflexion ist wichtig, um sich selber zu analysieren, um selber zu gucken, was war gut, was könnte man besser machen, um sich auch weiter zu entwickeln. Und wenn man dann das verbindet mit der Strategie oder der Technik in der Verhandlung nicht zu allem Ja oder Nein sofort zu sagen, sondern den Punkt mitzunehmen, dann hast du ja noch zwei Sachen, die da zusammenkommen, die dich unheimlich weiterbringen. Weil du hast dann noch die Chance, in der nächsten Verhandlungsrunde, im nächsten Gespräch, dann zu agieren und zu gestalten. Wenn du da aber dann schon Ja oder Nein gesagt hast, dann kannst du das in dieser Verhandlung nicht mehr wirklich ausgleichen. Ja. Nicht mehr wirklich aufmachen. Weil dann wirst du nicht als vertrauenswürdig wahrgenommen. Und wenn du das Vertrauen im Verhandlungspartner, also bei deinem Verhandlungspartner, wenn der das verloren hat in dich, dann wird es ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja. Also von daher, Antwortreflex unterbinden, ja oder nein, haben erstmal wenig am Verhandlungstisch zu suchen. Ja. Nehmt das mit, zeigt Verständnis, wie Martin das gesagt hat. Ja. Wiederholt eure Position, tretet dafür ein. Und wenn es dann nicht in der ersten oder zweiten Gesprächsrunde weitergekommen ist, dann probiert es beim dritten weiter. Und wenn es dann das irgendwie ja, immer schwieriger wird, immer energiegeladener, dann denkt mal drüber nach, okay, wie viel Spielraum habe ich, wie viel Spielraum hat mein Verhandlungspartner und wo könnte sich das schneiden?
Das ist etwas, wir wären wir natürlich wieder beim Thema Kompromiss-Konsens, wo wir darauf achten würden, aber wichtig ist erstmal, dass du dein Ziel wirklich vor Augen behältst, auch wenn du das natürlich im Hinterkopf hast, du verhandelst für dich, für dein Team, für deine Firma, wie auch immer und deswegen gilt es hier konsequent zu sein und auch wirklich zu sagen, ja, ich habe für uns das Beste rausgeholt. Eine Sache habe ich noch, wo ich glaube, dass Menschen nicht ganz so konsequent bleiben, ist das Thema, und das ist ja eine der größten Ängste, die Menschen haben, das ist das Thema Gesichtsverlust. Dass Menschen haben, wenn jetzt hier was scheitert, wie stehe ich denn da? Wie ist denn dann mein Ansehen? Und vielleicht sind sie deswegen nicht ganz so konsequent, denn diese Angst des Scheiterns ist größer, und du hast es erst so wunderbar gesagt, als die Aussicht auf die Chance, Aussicht auf den Gewinn. Deswegen glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, ganz klar zu sagen, hör zu, Scheitern gehört in der Verhandlung dazu. Es dürfen Verhandlungen auch mal scheitern. Ja, das ist immer eine blöde Sache, aber es darf passieren und du verlierst deswegen nicht dein Gesicht, sondern du merkst, aha, so hat's nicht geklappt und möglicherweise kannst du nach einer Woche nochmal ansetzen, sagen, ey, hier, so sind wir nicht zusammengekommen, ich will nochmal, hab nochmal eine Idee, weil wenn du nicht wegen einer Respektlosigkeit, wegen persönlichen Angriffen auseinandergegangen bist, sondern weil du einfach sagst, wir sind thematisch inhaltlich nicht zueinander gekommen, ist es möglich, nach einer Woche nochmal ranzugehen und sagen, wissen Sie, wir haben hier nochmal gerechnet, gedacht, kontrolliert und haben nochmal eine Idee, wollen wir nochmal telefonieren, wollen wir uns nochmal zusammensetzen. Wir würden gern nochmal auf das Thema eingehen. Deswegen für manche, die das Thema Gesichtsverlust haben, gibt es Möglichkeiten, immer gesichtswahrend rauszugehen. Und da sind wieder die Optionen wichtig, die du schon genannt hast, die zu haben, um genau das zu erreichen.
Ja, wunderbar, Martin. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Gesichtsverlust. Und für alle da draußen, die nicht für sich persönlich verhandeln, sondern für Unternehmen, für ihre Abteilung, da spielt das natürlich auch eine ganz große Rolle. Wenn ich sozusagen die Verhandlung führe und die führen nicht zum gewünschten Erfolg, dann kann ja dieser Gesichtsverlust eintreten im Unternehmen. Ja? Die Kollegen freut es vielleicht, dass ich den Deal nicht über die Ziellinie gebracht habe. Mein Abteilungsleiter, mein Chef ist sauer, weil er davon sich Zusatzgeschäft erhofft hat, wie auch immer. So, an der Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht im stillen Kämmerlein für euch verhandelt, sondern rechtzeitig vor den Verhandlungen die Ziele absteckt und intern kommuniziert und abstimmt und fortlaufend über den Gang der Verhandlungen berichtet, sodass niemand da eine böse Überraschung erlebt, sondern wie es so schön heißt, dass ihr euer Team, eure Abteilung, euren Chef mitgenommen habt. Ja, also Erwartungsmanagement betreiben und wenn es schwierig ist, dann sind die Verhandlungen nun mal schwierig. Ja, aber sie sind halb so schwierig, wenn ihr das intern kommuniziert habt. Beziehungsweise sie sind doppelt so schwer, wenn ihr das nicht kommuniziert habt. Ja, also das bitte auch beherzigen. Also ihr seht, da spielt vieles rein. Das Ganze ist nicht an ein oder anderen Stelle zu lösen. Gleichzeitig, es kippt aber auch nicht an ein oder anderen Stelle, sondern da muss vieles zusammenkommen.
Genau, und wichtig ist, wenn du wirklich von dir überzeugt bist, dann bleib doch einfach mal so lange konsequent in leichten Situationen. Und ich bin wieder im Alltag, versuch doch einfach mal in leichten Situationen konsequent zu bleiben, damit du dich auch mit deinen Ergebnissen, mit deinen Erlebnissen bestärkst und sagst, hey, guck mal, da hat's geklappt, da hat's geklappt. Und hey, mit Erfolgserlebnissen wirst du wachsen und dann vielleicht in schweren, schwierigen Situationen einfach besser agieren. Probier es aus. Wie gesagt, Tankstelle, Restaurant, irgendwo im Geschäft einfach mal sagen, ich möchte aber. Ne? Und dann guckst du, was passiert. Mein Gott, was soll passieren, wenn du das Klamottenstück dann nicht günstiger kriegst, dann kaufst du es für den Preis oder kaufst es woanders nochmal, keine Ahnung. Aber versuch doch einfach mal, dich da zu stärken, dich da zu verbessern.
Ja, Vertrauen in sich und Vertrauen in seine Position.
So machen wir das. Ja, haben wir etwa deine Liste abgearbeitet?
Martin, ich habe noch ein paar Punkte, aber das heben wir uns auf. Ich glaube, da war genug drin.
Alles klar, gut. Ja, dann, ihr Lieben, wenn ihr sagt, der Podcast ist ganz cool, gerne abonnieren, freuen wir uns drauf. Wenn die Abos dann hochgehen, natürlich auch, wenn du sagst, es hilft jemand, der sagt, der verhandeln darf, verhandeln muss, dann teil gern diesen Podcast, sag, ey, hier ist eine coole Folge, hör dir die mal an, das wird dir helfen. Und da freue ich mich einfach, wenn wir hier stetig wachsen und das Thema Verhandeln, was ja eine absolute Nische ist, einfach weiter nach draußen tragen. Denn viele Menschen wissen gar nicht, wie viel mehr sie haben können. Und wir schauen mal. Ich habe schon eine Idee für eine Podcast-Folge in 14 Tagen. Das machen wir gleich im Nachgespräch. Aber bevor wir hier ins Schwafeln kommen, müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch verabschieden. Thomas,
selbstverständlich haben wir da einen coolen, tun wir das. Ja,
einen coolen Spruch.
Ja. So konsequent, wie wir heute das Thema verfolgt haben, so konsequent gehen wir auch heute raus. Du weißt, Martin, wer erfolgreicher verhandelt,
der lebt einfach besser. Deswegen habt ein gutes Leben. In 14 Tagen hören wir uns. Bis dann.
Tschüss, ciao.